Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Wir sind heute in Frankfurt auf der Breitbandmesse, nein, auf der Glasfasermesse, muss ich richtig sagen. Da kommt das korrigierende Nicken in Frankfurt vom Breko. Und neben mir steht Stefan Albers vom Breko. Wir machen das heute mal mit Studiogast. Hallo, Herr Albers.
Hallo, Herr Neuske, grüße Sie.
Was ist eigentlich der Breko? Das erklären Sie jetzt bitte mal unseren Hörern. Nicht jeder weiß, was der Breko eigentlich ist.
Ja, dann werde ich da mal ein bisschen nachhelfen. Also Breko steht für Bundesverband Breitbandkommunikation. Wir sind der führende Glasfaserverband in Deutschland, haben über 270 Mitgliedsunternehmen, davon 170 Netzbetreiber. Und das macht den Breko aus, die bauen alle Glasfasernetze, damit die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in Deutschland im Internet surfen können, und zwar mit höchstmöglicher Geschwindigkeit. Und da setzen wir auf die zukunftssichere Infrastruktur, nämlich die Glasfaser. Und die Glasfaser müssen wir bis in alle Gebäude legen. Das ist das Kernziel und das Hauptanliegen des Breko.
Und dazu soll auch diese Messe beitragen, wo ich ganz viele White-Label-Anbieter gesehen habe, die Vorleistungen anbieten. Ich habe ganz viele Ausrüster gesehen, Netzwerkausrüster, die Glasfasermuffen, die Glasfaserleerrohre etc. pp. Anbieten. Sie bieten Seminare, Kongresse an. Da werde ich nachher mit dem Kollegen Alex Kuch noch ein bisschen drüber sprechen, über die verschiedenen Themen, die wir gesehen haben. Und Sie haben auf der Messe hier etwas Neues vorgestellt. Ein Teil des Breko ist ja auch die Breko-Einkaufsgemeinschaft. Vielleicht kurz, was ist die Einkaufsgemeinschaft? Und dann, was haben Sie vorgestellt?
Ja, also in der Tat, der Breko ist kein Verband, sondern ein Verbund aus verschiedenen Unternehmen. Es gibt einmal den Verband, den ich Ihnen eben vorgestellt habe. Dann gibt es noch die Breko Einkaufsgemeinschaft. Das ist, wenn Sie so wollen, die kommerzielle Plattform für meine und für unsere Verbandsmitglieder und die Breko Einkaufsgemeinschaft. Und das war eine ganz tolle News, die wir hier verbreiten konnten, eine ganz tolle Nachricht. Wir haben nämlich eine Plattform gebaut, mit der man zukünftig Glasfasernetze und die Anschlüsse der Glasfasernetze handeln kann. Das ist sozusagen eine Handelsplattform. Die Politik hat das auch schon lange gefordert. Im Markt war das überfällig, dass eine Plattform gebaut wird, um Glasfaseranschlüsse zu vermarkten.
Und das Vermarkten heißt nicht, dass Sie sich mit dieser Plattform an den Endkunden richten, der uns jetzt im Zweifel hört, sondern Sie richten sich an andere Netzbetreiber oder an andere Service-Provider, die selber unter Umständen gar nicht verlegen, aber Leistungen anbieten, beispielsweise ein Provider, unsere Nutzer kennen, Easybell, 1&1 etc. pp. Die könnten jetzt über diese Plattform bei ihren Stadtnetzbetreibern Glasfaserleitungen einkaufen, ohne selber diese Leitung verlegen zu müssen. So richtig.
Ja, besser hätte ich es gar nicht erklären können. Genau so ist es. Und wenn Sie fragen, warum brauchen wir eine solche Plattform und wie funktioniert sie, dann muss man sehen, wie funktioniert der Glasfaserausbau in Deutschland. Ich hatte es ja gerade erwähnt, wir haben im Breko, im führenden Glasfaserverband, 170 Netzbetreiber. Und die sitzen, das müssen Sie sich so vorstellen, wirklich von Flensburg bis Passau und bauen dort ihre regionalen Glasfasernetze aus. Dabei muss man dann auch wissen, dass der Glasfaserausbau in Deutschland ein regionales Projektgeschäft ist. Also entstehen da, wenn Sie so wollen, viele kleine Netze. Und diese Plattform führt jetzt dazu, dass diese kleinen Netze groß werden, weil sie damit sozusagen verbunden werden, ein großes Netz bilden und große Nachfrager, wie zum Beispiel eine Vodafone oder eine Telefonica oder eine 1&1 oder eine Telekom, hier von den Stadtnetzbetreibern Glasfaseranschlüsse sozusagen kaufen können, um sie dann an ihre Endkunden weiterzuverkaufen.
Und das Ganze, die Idee dieser Plattform, wenn ich es auf der Messe richtig verstanden habe, ist, dass es vereinfacht wird zwischen den Netzbetreibern, diese Interoperabilität und die Verträge, weil sonst jeder Provider mit jedem Netzbetreiber individuell Verträge vereinbaren müssen, und das wollen sie mit dieser Plattform vereinfachen.
Genau, das ist der Trick. Wir wollen das ganze Geschäft weitestgehend standardisieren, wollen Rahmenverträge und Musterverträge machen, sodass der Handel mit diesen Glasfaseranschlüssen möglichst einfach funktioniert. Und das ist dann sind dann die Effekte, die wir erreichen wollen, um es für alle attraktiv zu machen, also für die Unternehmen, die die Netze bauen, und für die Unternehmen, die Glasfaseranschlüsse anbieten wollen.
Das Ganze läuft ja unter dem Schlagwort Open Access, also offener Zugang für alle. Jetzt habe ich in den vergangenen Jahren schon häufiger mal über Open Access Plattformen geschrieben. Es gibt eine von QSC, die 1&1 macht eine. Die ist ja, glaube ich, auch bei Ihnen mit im Boot, die 1&1 Versatel. Es gibt von Vitro Connect eine Plattform, auch die ist bei Ihnen mit im Boot in dieser Handelsplattform. Was unterscheidet Ihre neue Plattform von denen, die wir schon haben, respektive was macht diese Plattform besser?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist zunächst mal, die Plattform heißt Breko Handelsplattform, sie ist aber eine Plattform für alle Marktteilnehmer.
Okay.
Das heißt, alle Netzbetreiber, die ihre Anschlüsse anbieten wollen, können daran teilnehmen und auch alle Unternehmen im Markt, die Glasfaseranschlüsse einkaufen wollen zum Weiterverkauf, können an dieser Plattform teilnehmen. Das gibt es so bislang in Deutschland noch nicht. Und die Breko Einkaufsgemeinschaft hat sich dann zum Ziel gesetzt, hier weitestgehend Standards zu nutzen, um die Geschäftsabläufe, die Opportunitätskosten, wie das dann neudeutsch heißt, möglichst gering zu halten. Das ist ein wesentlicher Effekt. Sie können damit Skaleneffekte erzielen, die insgesamt dann den Handel mit den Anschlüssen noch attraktiver macht.
Gut, ich glaube, losgehen soll das Ganze nicht mit Messeende jetzt, sondern Sie brauchen noch ein bisschen, da wird noch ein bisschen an Verträgen im Hintergrund gefeilt, losgehen wird es im Sommer.
Es ist so, dass wir, wie ich schon sagte, die Plattform als Breko Einkaufsgemeinschaft betreiben und bedienen uns aber zwei IT-Dienstleister und das sind die Vitro Connect und die 1&1 Versatel. Und da haben wir uns bewusst für Unternehmen entschieden, die schon mit diesem Geschäftsmodell im Markt sind, weil ganz entscheidend ist natürlich für uns Time to Market, wie es so schön neudeutsch heißt, also ein möglichst schneller Markteintritt. Darum haben wir den Gedanken verworfen, eine eigene Plattform zu bauen, sondern haben uns hier nach einem intensiven Ausschreibungsverfahren für diese beiden Dienstleister entschieden. Und das führt dazu, dass wir in der Tat schon im Juli, und zwar im Juli 2017, also diesen Jahres, mit der Vermarktung starten können.
Gut, und dann hat der Kunde, das ist ja das Ziel am Ende, der Kunde in Flensburg dann auch die Möglichkeit, wenn er jetzt bei den Stadtwerken Flensburg als Beispiel einen Anschluss hat und umzieht nach München, dort auch weiter Stadtwerke Flensburg Kunde zu bleiben, wenn entsprechend in München eingekauft werden könnte.
Ja, das ist genau der, und jetzt kommen wir mal auf die Kunden zu sprechen. Denn am Ende ist immer entscheidend der Kunde. Und Herr Nowetzki, das ist genau das, was Sie sagen. Sie kriegen durch diesen Open Access Gedanken nämlich dann auch auf die kleinen regionalen Netze einen möglichst großen Wettbewerb. Das heißt, wenn jetzt, gehen wir mal nach Flensburg, dort die Stadtwerke Flensburg ein Glasfasernetz bauen und einen Open Access machen über die Plattform, dann könnten dort die Bürgerinnen und Bürger von unterschiedlichen Unternehmen dann die Dienstleistungen in Anspruch nehmen auf Basis des Netzes der Stadtwerke Flensburg. Das ist der Charme und das bringt noch mehr Wettbewerb und zwar vor allen Dingen zum Nutzen der Kunden, der Menschen in Deutschland und auch der Unternehmen. Denn es gilt dann der alte Grundsatz, Wettbewerb belebt Geschäft und so gibt es eine schöne Produktvielfalt für den Kunden.
Produktvielfalt für den Kunden und die Netze ihrer Netzbetreiber sind besser ausgelastet, weil mehr Markenvielfalt.
Ganz genau. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt, denn diese Plattform ist auch ein Katalysator für den Glasfaserausbau, weil sie nämlich, wenn sie ihre Netze öffnen, die Auslastung der Netze vergrößern. Je größer die Auslastung der Netze, desto profitabler wird der Netzausbau und desto mehr weitere Netze können Sie ausbauen. Und Sie kennen meinen Spruch, wir haben in Deutschland noch einen Riesenbedarf, die Glasfasernetze zu bauen. Wir sind in Europa dann auf dem zweitletzten Platz. Willst du Deutschland oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Und daran arbeiten wir. Und dafür ist die Plattform ein ganz wichtiges Instrument für die Menschen, Produktvielfalt, Wettbewerb und für den Glasfaserausbau, den wir damit forcieren.
Ich würde sagen, schönes Schlusswort für das Interview. Ich danke für das Gespräch. Ich denke, wir werden nicht das letzte Mal über die Plattform und über Open Access und den Glasfaserausbau ohnehin nicht gesprochen haben. Danke für das Gespräch, Herr Albers.
Ja, vielen Dank auch an Sie und ich gehe davon aus, machen Sie mal wieder Vorlage 4 Wochen, dann haben wir einen neuen Arbeitsstand. Danke.
Danke. So, und wir bleiben auf der Breko Glasfasermesse. Ich habe einen neuen Gesprächspartner an meiner Seite, das ist der Kollege Alex Kuch. Hallo Alex.
Hallo.
Die Messe hier besteht ja nicht nur aus Breko und der Breko Handelsplattform, sondern es sind ganz viele Messestände, die wir hier haben von Mitgliedsunternehmen des Breko, von Nicht-Mitgliedsunternehmen, also Ausrüster und Infrastrukturbetreiber, was wir uns angeschaut haben. Parallel läuft ein Workshop und Seminarprogramm, wo wir beiden auch unterwegs waren. Was war da bei diesem Workshop und Seminarprogramm so das, was dich am meisten beeindruckt hat?
Ich fand es ganz interessant, im Rahmen dieser Messe mal auch ein bisschen über den Tellerrand von Deutschland rauszuschauen. Also wir reden ja immer drüber, über das, was die Politik zum Beispiel fordert. Also jetzt mal 50 Megabit in Deutschland bis 2018, dann Glasfaserausbau bis 2025. Bei Glasfaserausbau sprechen wir ja davon, dass die Glasfaser wirklich mal bis direkt ins Haus des Kunden geht. Also das sind dann die Techniken FTTH oder FTTB, wo es halt wirklich darum geht, dass man auch direkt im Haus mal hohe Bandbreiten bekommt. Und ich fand es interessant, auch mal über den Tellerrand von Deutschland rauszuschauen, was ist eigentlich in anderen Ländern los. Es war zum Beispiel ein Vertreter aus Schweden da, der über ein Glasfaserprojekt in Stockholm berichtet hat. Und die haben es dort geschafft, mittlerweile schon 99% Glasfaserabdeckung hinzubekommen. Das heißt, 99% aller Anschlüsse, die dort innerhalb von Stockholm verlegt sind, sind wirklich oft auf der Basis von Glasfaser realisiert, wo die Glasfaser wirklich direkt bis ins Haus des Kunden kommt. Und die haben dann natürlich dann auch erklärt, wie sie das gemacht haben. Also das Projekt läuft seit 1994, schon deutlich länger als solche Projekte in Deutschland dann laufen. Die haben das so gemacht, dass dieses Glasfasernetz gehört wirklich der Stadt. Also das ist zwar eine Tochterfirma der Stadt, die aber zu 100% im Besitz der Stadt Stockholm ist. Und die haben das so gemacht, dass die Glasfaser ausgebaut haben. Das ist aber nur eine sogenannte Dark Fiber. Also das ist eine nicht beschaltete Glasfaser. Und diese Glasfaser wird dann eben vermietet an Diensteanbieter, an Provider, an Internet Service Provider, die diese Glasfaser dann mieten und darüber dann eben Services für den Kunden anbieten. Das funktioniert so, dass für alle die Bedingungen, um diese Glasfaser anzumieten, dieselben sind. Also auch der Preis ist ungefähr so derselbe. Es gibt also niemanden, der da bevorzugt oder benachteiligt wird, weil er jetzt vielleicht nicht so viel bezahlen kann. Und darum ist es so, dass die Anschlüsse, die dort für Privatkunden zum Beispiel buchbar sind in Stockholm, deutlich günstiger sind auch als bei uns. Also bei uns geht man davon aus, dass so ein typischer Glasfaseranschluss, der bis ins Haus liegt, der kostet ja meistens irgendwie so 50, 60 bis hin so 80 Euro oder auch mehr, je nachdem. Auch Geschäftskundenanschlüsse sind ja meistens dann weit über 100 Euro. Und in Stockholm ist es so, dass jemand für einen 100 Megabit Anschluss, was ja jetzt noch nicht wirklich viel ist, über Glasfaser zahlt man maximal 15 Euro. Oh. Und das ist sehr günstig.
Das ist enorm günstig. Aber was hindert uns in Deutschland dran, das auch so zu machen? Wenn ich jetzt auf die Rasche richtig verstanden habe, der größte Vorteil, den die Schweden hatten oder haben, ist der Zeitvorsprung, dass die eben mal ein bisschen eher angefangen haben als wir.
Ja, sie haben aber eben, wie gesagt, auch andere Finanzierungsmodelle. Also bei uns ist es eben so, dass man da sehr vorsichtig ist, das staatlich zu finanzieren sozusagen oder staatlich vorzufinanzieren. Und die Schweden sagen halt auch mit einem leichten Seitenhieb auf Deutschland, es ist eigentlich ziemlich dumm, wenn Städte und Gemeinden ihre Infrastruktur, die sie vielleicht schon mal irgendwann mal gebaut haben, dann kurzfristig verkaufen, nur um kurzfristig irgendwie zu Geld zu bekommen. Weil das, was man einmal verkauft hat an Infrastruktur, das wird man meistens auch nie wieder sehen als Stadt oder als Gemeinde. Man muss es dann meistens für teures Geld wieder anmieten und auf lange Sicht gesehen ist es teurer. Ich sag mal noch einen zweiten Preispunkt, was für Kunden da zum Beispiel dann ist, wenn man wirklich einen Gigabit-Anschluss dann nimmt bei diesem Netzbetreiber oder bei diesen Anbietern, die auf diesem Netz in Schweden dann tätig sind, zahlt man dort als Kunde nicht mehr als 20 bis 25 Euro für ein Gigabit symmetrisch, also Up- und Downstream. Das ist ja auch so ein Thema, worüber wir in Deutschland öfters sprechen, dass der Downstream vielleicht gut ist, aber der Upstream dann eben nicht.
Ich habe gerade so dieses Haben-Wollen-Gefühl. Ich wandere aus nach Stockholm. Du hast dich noch mit einem anderen Thema beschäftigt. Kundenservice hast du mir noch als Stichwort hingehauen.
Genau, es ist hier ein Breko-Mitglied, eine Firma, die Provider und Netzbetreiber zu dem Thema berät, wie kann man eigentlich mal so einen richtig guten Kundenservice aufbauen, der wirklich auch funktioniert. Also wir haben da ja die letzten Monate auch drüber berichtet. O2 war nur einer der Netzbetreiber, wo wir immer wieder über schlechten Kundenservice auch geklagt haben, stellvertretend auch für unsere Leser. War natürlich jetzt nicht nur bei O2 gewesen, es gab früher auch bei Vodafone schon diverse Vorfälle. Es gibt auch Diensteanbieter, die praktisch gar keinen Kundenservice anbieten, weil sie auch zum Teil im Ausland sitzen.
Es gab auch mal eine 1&1-Kampagne mit Marcel Davis, die hatten es zu dem Zeitpunkt auch nötig, für den Kundenservice was zu tun.
Genau, auch bei der Telekom ist es nicht zu 100% guter Service, obwohl die Telekom natürlich zu den Netzbetreibern gehört, die ein sehr hohes Service-Level hat, auch gegenüber dem Endkunden, nicht nur gegenüber Geschäftskunden. Ja, das war interessant, diese Strategie auch zu sehen, mit der dieses Unternehmen wirklich die Provider dann betreut und sagt so, Leute, es ist auch zum Beispiel das Outsourcing, also das Auslagern von Kundenservice an externe Callcenter ist nicht immer die beste Methode, um wirklich einen guten Kundenservice zu machen, weil da halt auch die Kommunikationswege zwischen dem Anbieter und dem Callcenter oft sehr lang sind. Also das ist manchmal wirklich tatsächlich besser, auch Kundenservice-Mitarbeiter innerhalb des Hauses zu halten, weil die dann besser motiviert sind, ihnen auch einen festen Vertrag zu geben, dass die halt nicht ständig so auf der Position Hire und Fire sind und ständig jeden Tag Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen. Und dann wird nämlich der Service am Kunden auch besser sein, wenn da ein Service-Mitarbeiter sitzt, der motiviert ist und dem sein Job auch Spaß macht.
Bleibt zu hoffen. Genug zu tun haben die Anbieter jedenfalls in nächster Zeit.
Genau. Du warst ja, glaube ich, ein bisschen so auch auf der Multimedia-Schiene unterwegs. Es gab hier auch einiges zum Thema IPTV zu sehen. Also Zattoo war da, aber es geht ja, glaube ich, auch um IPTV-Plattformen, die eben dann von Diensteanbietern dann angeboten werden können. Das würde mich mal interessieren, was du da gesehen hast.
Ja, Zattoo ist auch eine Plattform. Wir kennen Zattoo größtenteils als Zattoo.com als Webseite, als App, worüber wir IPTV über eben Over-the-Top-Traffic schauen. Aber Zattoo ist genauso wie viele andere Anbieter auch ein White-Label-Anbieter, der einfach einen IPTV-Dienst für die ganzen City- und Stadtnetzbetreiber und Regionalcarrier vorbereitet. Da gibt es M7, da gibt es Oscillion, da gibt es eben Zattoo, da gibt es jetzt neuerdings auch Piotel, kennen die Urgesteine von Teltarif noch als klassischen VoIP-Anbieter, den man sich in die Fritzbox kloppen konnte. All diese Anbieter sind hier präsent, promoten ihre IPTV-Angebote, die eben als White-Label-Angebot in den Markt kommen sollen. White-Label heißt, dass eine Zattoo, eine Piotel als Marke, als Name für den Endkunden am Ende gar nicht auftritt, sondern eben eine Stadtwerke XY diesen Dienst einkauft und als eigenen IPTV-Dienst an die Kunden weiterverkauft. Und je nach White-Label-Lösung gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die einen können eben Timeshift und Vor- und Zurückspulen und Aufnahme. Andere haben die Möglichkeit zu sagen, ja komm, du kannst hier auf die Oberfläche der Set-Top-Box, auf die On-Screen-Oberfläche, kannst du dein eigenes Logo reinmachen, du kannst einen eigenen Kanal reinmachen, Lokalkanäle, du kannst eine Webcam irgendwo installieren, du kannst Wetter ausspielen lokal. All diese Möglichkeiten gibt es. Am Ende für den Endkunden, wie gesagt, nicht ersichtlich, was da an White-Label-Lösung dahinter steht. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge.
Ja, das klingt schon mal ganz gut mit Vor- und Zurückspülen und solchen Diensten. Also da habe ich mir auch gerade überlegt, wo du das so erzählt hast, was ist jetzt eigentlich wirklich der Vorteil für den Endkunden? Weil man kennt ja, sage ich mal, viele Gängelungslösungen auch. Also wo zwar, sage ich mal, der Anbieter einen Vorteil davon hat, dass es so eine Plattform praktisch einkauft, die dann für ihn billig ist, dass er nicht selber irgendwelche Leute da hinsetzen muss, die ein IPTV-Portal programmieren. Aber wenn das Ganze dann nur wieder dazu dient, irgendwie den Kunden zu gängeln, dass er nicht zeitversetzt Fernsehen gucken kann, dass er nicht vor- und zurückspulen kann und sowas. Also wie beurteilst du das? Hat das wirklich jetzt einen Vorteil für uns ganz normale Fernsehzuschauer?
Ja, insofern, als dass wenn du deinen Anschluss beim Stadtnetzbetreiber gebucht hast, du überhaupt die Chance hast, so einen IPTV-Dienst zu buchen, weil eine Stadtwerke XY kann es sich nicht leisten, eine eigene IPTV-Plattform aufzusetzen. Dabei geht es jetzt gar nicht mehr um das Programmieren, sondern um die ganze rechte Geschichte dahinter. Es ist ein unglaublich komplexes, kompliziertes und für uns, selbst Insider, nicht zu durchschauendes rechte Dickicht, was man auf IPTV-Plattformen mit welchem Sender zu welcher Uhrzeit bei welchem Inhalt machen darf. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich hier gehört habe, ist, dass selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen es für die IPTV-Plattformen teilweise nicht erlaubt ist, Mediatheken-Content oder Content, der ausgestrahlt wurde, in eine eigene Mediathek zu stellen, sofern die Mediathek des Senders das nicht selber auch auf der Plattform hat. Beispiel, man erinnert sich an Thomas Gottschalk und Wetten, dass, wer das on demand auf Abruf später gucken wollte, konnte immer nur einzelne Ausschnitte gucken. Es war nie die ganze Sendung in der ZDF-Mediathek und es dürfte auch kein Catch-up eines IPTV-Anbieters für diese Sendung geben. Und diese ganzen Rechte selber zu verhandeln und gerade die Privatsender, da sind da noch viel, viel krasser unterwegs und es hat sicherlich was mit Gängelung zu tun, aber nach allem, was ich hier gehört und mitbekommen habe, geht es nicht von den Plattformen aus, sondern es sind die Auflagen, die sie von den Sendern bekommen, also müsste man eigentlich mal den Sendern vor Schienbein treten. Nicht umsonst kriegst du bis heute einige, ProSieben, Sat.1 beispielsweise, kriegst du auf keiner Streaming-Plattform in HD, weil sie einfach die Rechte dafür nicht rausrücken.
Ja. Oder auch das ganze Thema Sportrechte, also ich blick da irgendwann gar nicht mehr durch, du schreibst da regelmäßig drüber, man sieht es aber auch in den Mediatheken, wenn dann dann halt, wenn der Sportteil kommt, sozusagen live, konnte man das sehen, diesen kurzen Ausschnitt aus dem Fußballspiel. Aber dann bei der Mediathek hört man halt nur den Ton, aber sieht kein Bild. Und dann steht da dieser typische Screen, ja, das dürfen wir Ihnen nicht zeigen, weil wir die Rechte nicht dafür haben. Also ich vermute mal, dass sowas dann wahrscheinlich auch über so eine Plattform dann eben noch komplexer wird für den Stadtnetzbetreiber, auch das zu durchschauen.
Genau, und du musst auch noch unterscheiden, ist es jetzt ein Over-the-Top-Traffic, also ist es das Tattoo, was du eben angesprochen hast, was wir als Webseite und als App kennen, was über bestehende Internetleitungen, jeder Hotel-WLAN empfangbar ist, oder ist es ein geschlossenes Netz, in dem das eben als IPTV-Produkt weitergeleitet wird, dann sprechen wir nämlich über Kabelweiterleitungsrechte. Wieder eine ganz andere Baustelle, ganz andere Rechte, ganz andere Kosten. Es ist ein Wahnsinn und es wird mit Sicherheit auch für die Stadtnetze immer relevanter werden, weil die Kunden wollen Streamingdienste, nicht unbedingt das lineare TV, aber auch und gerade das On-Demand-TV. Und ein Stadtnetz, das das nicht anbietet, wird sich über kurz oder lang wahrscheinlich auch mit seinen Diensten nicht halten können. Aber wir haben ja auch noch über viele andere Themen hier gesprochen. Ich würde mal einfach zum nächsten kommen. Wir saßen beide in einem Workshop über G-Fast und Super Vectoring und hatten ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wie relevant das denn ist. Deine Ansicht war?
Naja, also es geht ja hier grundsätzlich um die Weiternutzung von Kupfertechnologie. Das ist natürlich lustig, hier, dass man hier auf einer Glasfasermesse ist und da unterhalten sich Leute drüber, wie man die alte Kupferleitung noch weiter nutzen kann. Gut, aber das ist halt die Realität auch in Deutschland. Also es ging bei diesem Workshop praktisch drum, wie man G-Fast und VDSL bzw. VDSL Vectoring eventuell doch auf der gleichen Leitung, die zum Kunden führt, irgendwie realisieren kann. Und das war interessant zu sehen, dass es halt auf eine gewisse Leitungslänge eventuell geht, aber dann letztendlich geht es ja dann doch nicht, oder?
Es geht letztendlich doch nicht und es ging sogar noch einen Schritt weiter. Es ging nicht nur um Vectoring, sondern eben sogar um Super Vectoring. Das ist was die Telekom ab dem kommenden Jahr sagt, sie einsetzen möchte. Das ist eine nächste Evolutionsstufe vom Vectoring. Vectoring, wissen die meisten von euch, bietet bis zu 100 Mbit für den Endkunden. Super Vectoring soll bis zu 300 Mbit bieten. Das geht durch noch mehr Frequenzspektrum innerhalb des Kupferkabels, das in Anspruch genommen wird. Es geht durch noch mehr Filter und etc. pp. Und wird auch, so wie Vectoring heute, aus dem MFG, also aus dem grauen Kasten am Straßenrand realisiert. Während G-Fast eine Fiber-to-the-Building-Technologie ist, also da wird die Glasfaser nicht nur bis zu dem grauen Kasten am Straßenrand gelegt, sondern bis zu einem grauen Kasten, der bei dir unten im Keller ist. Wird dann weiter auf die Kupfer gelegt, was insofern in Bestandsbauten sinnvoll ist, als dass kaum ein Bestandsgebäude Glasfaser eben bis in die Wohnung hat. So, und da kommt G-Fast zum Einsatz. Es werden die gleichen Frequenzbänder zum Teil eingesetzt und was eben aus dieser Studie und Messtechnik herauskam, die beiden stören sich. Sprich, setzt eine Net Cologne oder eine Mnet, die beiden haben es angekündigt, dass sie es machen wollen, G-Fast in ihrem Netz ein und versorgt ein Gebäude mit FTTB und danach mit G-Fast. Und die Telekom setzt im gleichen Gebiet aus ihrem Kabelverzweiger Super Vectoring ein, haben wir ein Problem. Das wird mit Sicherheit noch spannend, das wird auch mit Sicherheit noch einen kleinen regulatorischen Kleinkrieg zwischen den beiden geben. Messerand hat man mir hier schon gesagt, seitens eines G-Fast oder künftigen G-Fast-Anbieters, wir haben damit kein Problem, wir drehen dann einfach ein bisschen auf, dann kann die Telekom sich auf den Kopf stellen. Ob es das am Ende sein kann, weiß ich auch nicht unbedingt. Umgekehrt, ja, es ist zwar noch das Netz der Telekom, in dem da operiert wird, aber spätestens wenn man dann bei der Hausverkabelung angekommen ist, ist es die Netzebene 4. Das streiten sich ja die Geister, wem das wirklich gehört. Es hat zwar sicherlich irgendwann vor Urzeit mal die Telekom gebaut, aber mit unseren Steuergeldern, ganz genau. Insofern, korrekterweise, hat es die Deutsche Bundespost gebaut. Ja. Und ein anderes interessantes Thema, das wäre dann auch das Letzte, was wir auf unserer kurzen Messeagenda hier haben, ist das Thema Richtfunk. Da saß ich auch, das fand ich sehr interessant, wir sind auf einer Glasfasermesse und sprechen über Richtfunk. Aber Richtfunk wird in der Tat in mehr Gebieten eingesetzt, als wir überhaupt glauben. Da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwelche entlegenen Sendemasten von einer Vodafone, O2 oder Telekom mit Richtfunk anzubinden, sondern, und das war mir in der Tat auch neu, dass Stadtwerke, die einen Glasfaser- oder VDSL-Ausbau betreiben, Richtfunk einsetzen, um die schnellen Leitungen überhaupt in den einzelnen Ortsteilen ermöglichen zu können. Also da wird einfach von einem zentralen Punkt aus, wo mehrere Gigabit anliegen, hat man einen Turm hingebaut, hat in die verschiedenen Dörfer dann eine Richtfunkstrecke aufgebaut und von dort wird das Signal dann wieder ganz normal über das Kabel weiterverleitet. Vorteil ist, die Kosten für den Aufbau eines solchen Netzes gehen enorm nach unten und zumindest so, wie mir das von dem Unternehmen, das diese Infrastruktur errichtet, gesagt wurde, hat es auch keine großartige Auswirkung auf die Qualität. Bei Regen kann es mal langsamer werden, ja, aber die Leitungen und die Dimensionen sollen immer so eingestellt sein, dass der Kunde am Ende davon nichts merkt. Und ich muss es aus eigener Erfahrung mittlerweile auch sagen, ich nutze im privaten Umfeld an einigen Tagen auch eine Infrastruktur, wo ein Richtfunk dahinter steckt. Man merkt es in der Tat nicht. Also da kann das dollste Regenschauer runtergehen, dann dauert es 1-2 Minuten und die Richtfunkstrecke hat sich wieder stabilisiert.
Dieses Unternehmen, mit dem du gesprochen hast, war das nicht sogar irgendwo in Norddeutschland gewesen? Weil ich würde jetzt mal vermuten, in Norddeutschland, wo alles flach ist, da dürfte es doch eigentlich nicht so teuer sein, den Boden aufzugraben und eine Glasfaser reinzulegen, weil Richtfunk wird ja normalerweise eigentlich eher in topografisch schwierigen Situationen, wie zum Beispiel Schwarzwald oder andere Mittelgebirge oder sowas, gemacht. Also ist es für die wirklich nur der finanzielle Vorteil, warum die das mit Richtfunk machen?
Na, schon der größte Vorteil, weil wenn du eine Glasfaser mit einer klassischen Verlegemethode in die Erde kloppen willst, bist du bei 80 bis 100 Euro pro Meter. Und wenn du dir überlegst, dass du sehr zersiedelte Gebiete hast, wo du dann 2, 3, 4 Kilometer mit Richtfunk für, ja, ich sag mal, ein Appel und ein Ei überbrücken kannst, versus 4000 mal 100 Euro die Straße aufnehmen, ist das schon ein Unterschied und vor allem geht es auch bedeutend schneller. Dieser Ausrüster oder dieses, es war auch am Ende ein Consultant-Unternehmen, was aber eben auch Systemlieferant ist, die sagen eben, spätestens nach 6 Wochen haben wir die Infrastruktur im Betrieb und versorg mal einen Landkreis komplett mit Glasfaser binnen 6 Wochen. Das geht einfach nicht.
Das zumal nicht wegen der Genehmigungsverfahren schon.
Genehmigungsverfahren, wobei die Genehmigungsverfahren hast du bei Richtfunk ja mitunter auch. Da spielt die Bundesnetzagentur auch mit rein. Da gibt es lizenzierte und unlizenzierte Frequenzbänder und so weiter. Du hattest mich eben auf dem Weg hier zu unserer Aufzeichnung auch angesprochen, dass ja bei Glasfaserverlegung auch noch ein anderes Problem auftreten kann.
Genau, es gibt ja eine ganze Reihe an alternativen Verlegemethoden. Wir haben da schon mehrmals drüber berichtet, auch mit der großen Bilderstrecke, wo wir das mal gezeigt haben. Da gibt es so Trenching, Mikro-Trenching, Micro-Trenching, Glasfaser mit einer Kanone und unter der Erde irgendwie durchschießen und so. Da haben wir einiges schon gezeigt, werden da auch in der nächsten Zeit noch einiges zeigen. Wir hatten ein interessantes Gespräch mit einem Anbieter in Deutschland, der gesagt hat, wir hätten gerne in der Stadt, wo wir sind, was anderes gemacht als die klassische Budelei, also wirklich einen Bagger zu bestellen, der da die ganze Straße aufreißt und dann Leerrohr reinlegt und da blasen wir dann die Glasfaser durch. Aber die Stadt hat wirklich alle anderen alternativen Verlegemethoden, die es gibt, komplett verboten. Also da müssen wir auch mal noch ein bisschen dranbleiben bei dem Thema, inwieweit sind denn die Leute, die in der Politik sitzen, wirklich darauf sensibilisiert, dran mitzuarbeiten an diesem schnellen Breitbandausbau, jetzt erstmal bis 2018, aber eben dann auch darüber hinaus wirklich mit Glasfaser bis direkt ins Haus, dass man das nicht durch irgendwelche Vorschriften halt unnötig schwer macht. Also Richtfunk, hast du schon gesagt, ist natürlich da auch eine interessante Alternative. Das wird jetzt, ich weiß nicht, inwieweit es innerstädtisch angewandt wird, wahrscheinlich eher weniger. Aber ich war gerade eben auch noch in einer Veranstaltung gewesen, wo das klar war, dass Richtfunk auch irgendwann an die Grenze kommen wird, auch wegen der Übertragungsrate. Wir reden ja hier interessanterweise auf der Glasfasermesse von 5G, dem neuen Mobilfunkstandard, der Nachfolger von LTE wird. Und hier wird es definitiv so sein, dass man die 5G-Mobilfunkstationen nicht mehr mit Richtfunk anbieten kann, weil es wird wahrscheinlich in der Spezifikation stehen, dass jeder Nutzer, der sich in einem 5G-Netz befindet, das muss nicht unbedingt ein Mensch mit einem Smartphone sein, das kann natürlich auch irgendein Sensor sein mit IoT oder irgendeine Transportlogistikbranche zum Beispiel, dass jeder Nutzer in einem 5G-Netz 10 Gigabit sozusagen bekommt oder eben 20 Gigabit. Und wenn das schon das Maximale ist, was man per Richtfunk übertragen kann, dann ist es klar, dass man letztendlich 5G-Standorte nur mit Glasfaser anbinden kann.
Ja, auch Richtfunk entwickelt sich ja weiter. Also da wurde mir auch gesagt, Fraunhofer Focus hat im Labor auch schon 200 Gigabit und mehr über eine Richtfunkstrecke gekriegt. Aber gut, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle, bevor wir zum längsten Podcast aller Zeiten kommen, den wir, glaube ich, eh schon erreicht haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, in nächster Zeit ein bisschen häufiger bei uns reinzuschauen. Über die meisten Themen, über die wir hier gesprochen haben, wird es die nächsten Tage und Wochen auch noch Meldungen geben. Zu Richtfunk werden wir was machen, zu IPTV kommen mit Sicherheit was. Du machst was zu den alternativen Verlegemethoden, zu GFast und Kundenservice, zu GFast und Vectoring, Super Vectoring werde ich was machen. Und zur Breko Einkaufsgemeinschaft werden wir mit Sicherheit auch noch das eine oder andere lesen und zu den anderen Themen, die wir angesprochen haben, 5G und so weiter ohnehin. Von daher würde ich sagen, lassen wir die Messe Messe sein, gehen wieder in die Redaktion und ja, ich würde sagen, schönen Tag noch da draußen.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Achso, und was natürlich nicht vergessen werden darf, Feedback bitte an podcast@teltarif.de. Der musste jetzt noch sein. Wir freuen uns auf Feedback. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.